52 Runs, 52 Tipps für Unternehmerinnen und Unternehmer. Der Podcast von Rudolf Körber. So, herzlich willkommen zur Folge Nummer 22. Wir sind schon fast bei der Halbzeit von 52 Runs. 52 Runs deshalb, weil wir damit 52 Wochen lang Jungunternehmerinnen und Unternehmer durch das erste Jahr Unternehmertum begleiten. 52 Wochen. Heute Folge 22. Wir kommen von sehr sportlichen 3 Folgen. Die letzte Folge mit einem x-fachen Leichtathletik-Staatsmeister, der uns berichtet hat über seinen Einstieg in das Unternehmertum. Spannenderweise müsst ihr unbedingt anhören, verkauft über 10.000 Paar Laufschuhe pro Jahr. Das ist eine ganze Menge. Wir haben ausgerechnet, das sind an Spitzentagen 100 Paar. Das muss man dann einmal auf Stunde runterrechnen. Sehr spannend, der 21er Podcast. Wie gesagt, in den letzten Folgen ging es um ja sehr viel Sport. Heute geht es nicht um Sport. Heute geht es um Zahlen, Daten, Fakten. Wir sind in einer Steuerberatungskanzlei und ich begrüße sehr herzlich Dr. Herwig Pfaffenzeller.
Hallo Rudi, freut mich.
Schön, dass du dir Zeit nimmst, lieber Herwig. Danke, dass ich zu dir in die Kanzlei kommen darf. Worum geht's in dem Podcast? Darum, dass Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer ideal durch das erste Jahr finden und dabei ja spielen Steuern, Gesetze, Reglementierungen eine riesengroße Rolle. Und darüber werden wir heute sprechen. Du bist Sohn eines Welser Steuerberaters. War schon immer klar für dich, dass der Weg in die Steuerberatung führt, dass du das Unternehmen übernehmen wirst? Schon beim Studium oder gab es da zu der Zeit des Studierens noch andere Pläne?
Ja, war eigentlich ganz anders. Also ich habe zwar das richtige Studium oder die richtigen Studien gewählt für diesen Beruf, aber mein Vater hat mir das nie wirklich vermitteln können, was daran spannend sein soll. Und ich habe immer gebrannt für die Unternehmensberatung und habe auch im Consulting gearbeitet. Und habe meinem Vater gesagt, bitte verkauf die Kanzlei, das interessiert niemanden. Und war auch bei Verkaufsgesprächen von meinem Vater schon dabei. Also habe ihm sämtliche Hoffnungen eigentlich geraubt, dass das nichts wird mit einer Nachfolge. Und habe dann im Zuge meines Arbeitens im Consulting gesehen, dass diese reine Projektorientierung nicht ganz das ist, was ich mir für mein Leben wünsche. Also 80-Stunden-Wochen, dann wieder eine Woche, wo man sich denkt, was ist los? Dann kommt wieder eine 80-Stunden-Woche. Und auch Projekte, das war dann vielleicht ein bisschen die wichtige Erkenntnis oder Erfahrung, wo wir ein Jahr an einem 500-Millionen-Dollar-Projekt gearbeitet haben. Ich war der kleinste Berater von ganz links unten, also am Anfang meiner Tätigkeit, und wir haben Tag und Nacht gearbeitet, wie wenn es kein Morgen gibt. Und wie das Projekt dann fertig war, hat es geheißen, Projekt ist gestoppt, Kunde will das nicht, ab in die Schublade. Und da habe ich gesagt, das halte ich für mich psychisch ein Leben lang nicht durch, wenn ich so wenig Sinn drin sehe. Und habe gesagt, das ist nicht mein Leben, ich möchte schon beraten, aber ich möchte die Steuerberatung und die Wirtschaftsprüfung so machen, wie ich sie machen möchte, nämlich sehr beratungsorientiert und weniger bürokratisch oder buchhaltungsorientiert, und habe versucht, diese beiden spannenden Aspekte der Beratung für meine Kanzleien jetzt zusammenzuführen und betrachte mich ein bisschen als sehr beratungsorientiert. Das heißt, ich habe dann schon gesagt, das reine Unternehmensberaten ist nichts für mich, aber eigentlich die Unternehmensberater sind dann in den Zahlen oft nicht so stark, wie sie vorgeben zu sein, und das wollte ich auch nicht. Da habe ich gesagt, ich wäre wahrscheinlich ein guter Unternehmensberater, Steuerberater, und das ist so das, wo ich mich dann gesehen habe und dann meinen Vater vor dem Verkauf doch noch gesagt habe, du, ich werde das übernehmen. Und das war eine Kanzlei mit 5 Mitarbeitern, ganz klein und auch schon etwas müde. Und das war dann auch ein bisschen mein Projekt, da wieder frischen Wind reinzubringen.
Etwas müde, das ist eine sehr nette Formulierung. Wir können uns jetzt ein bisschen vorstellen, wie das war. Kurz und zurück nach Wien. Das Studium war in Wien. Du hast gleichzeitig Rechtswissenschaften und BWL, beides in Mindeststudienzeit, und dann muss man sagen, die Langversion wäre Magister, Dr. Herwig Pfaffenzeller, also sozusagen das Maximale in der kürzesten Zeit, und dann eine sogenannte Big Four-Karriere.
Genau, das war diese Unternehmensberatung. Also meine Eltern haben mir das Studium oder die Studien bezahlt, sage ich, war die beste Investition, die man einem Kind gewähren kann. Und ich habe das hintereinander, also in Summe habe ich schon 10 Jahre auf der Uni gebraucht, aber hintereinander wäre es Mindestzeit oder ein bisschen drüber gewesen. Aber jetzt nichts, wo man sich jetzt so brüsten muss damit, aber dass ich die Zeit haben durfte, um mich da wirklich sattelfest zu machen, das Dafür bin ich meinen Eltern jetzt noch sehr dankbar. Und dann wollte ich natürlich wissen, was machen die großen, wichtigen Berater mit den schwarzen Anzügen durch die Welt zischen und Tag und Nacht arbeiten. Und das wollte ich unbedingt machen. Bin auch in so einem Bewerbungsprozess dann auch bei einer großen durchgekommen. Das war damals noch sehr schwierig. Da waren es von 100 Bewerbern, hat man einen genommen. Heutzutage ist es ein bisschen anders wieder. Und habe mir das eben aus erster Nähe angeschaut und habe dann aber doch festgestellt, ein ganzes Leben lang ist das nichts für mich, weil ich einfach mit diesem... Ja, diesem zackigen, reine Projektleben und auch mit diesem doch ein bisschen Showtalent, das man dann haben muss, wenn man was nicht genau weiß, das ist nicht ganz meines gewesen. Aber ich habe sehr viel Kontakte mitgenommen, viele Erfahrungen und war ein sehr lehrreiche Zeit, eineinhalb Jahre circa.
Die aber ich glaube, man muss einmal gesehen haben, damit man dann weiß, wofür dann der eigentliche Weg hin, weil ich kann mir vorstellen, dass danach dann der Vater doch sehr froh war, weil du hast erzählt, das Unternehmen war ja schon... Da waren schon Verkaufsgespräche, genau. War das richtig? Aber dann hat nicht wie andere gekauft, sondern du hast es gekauft.
Ich habe es bekommen, genau. Ja. Genau. Ich habe es dann erworben. Ich habe das meinem Vater schon vor meiner Consulting-Zeit grundsätzlich gesagt, weil ich da schon, oder im Zuge dieser Tätigkeit eigentlich hat sich das rauskristallisiert und hat dann der Vater schon noch gewusst, dass ich jetzt nicht ewig in Wien bleiben werde, sondern während dieser eineinhalb Jahre habe ich schon gesagt, ich bin mir jetzt relativ sicher, wie das ausschauen soll und hat sich natürlich sehr gefreut. Und war aber ganz wichtig, dass das nie so das Muss wäre, wenn es geheißen hätte, du musst das machen, hätte ich ganz sicher aus Prinzip gesagt, das mache ich sicher nicht, auch wenn es mich vielleicht interessiert hätte. Also diese freie Wahlfreiheit war ganz ein wichtiger Aspekt für mich, dass ich es übernehmen habe können.
Diese Übernahme, also in die zweite Generation in dem Fall, aber egal in welche Generation, ist ja oft eine Schenkung. Hat das Vorteile, wenn es keine Schenkung ist, sondern ein Kauf in die nächste Generation?
Es hat ein bisschen Vorteile von der steuerlichen Weiterverkaufsmöglichkeit, wenn man höhere Anschaffungskosten hat. Aber der übliche Weg im Familienbereich ist schon die Schenkung. Bei mir war es ein bisschen anders, weil ich drei Geschwister habe und natürlich so eine Kanzlei doch was wert ist. Und darum haben wir uns da eben auf einen anderen Modus geeinigt. Aber der übliche Weg im Familienverbund ist eigentlich mit Schenkungen, mit Rentenraten, Käufen. Also da gibt es verschiedene Gestaltungen, die man dann für den Einzelfall wählen muss. Und bei mir war es eben auch eine nicht kostenlose Transaktion, weil einfach ich Geschwister habe, die natürlich auch nicht zu kurz kommen dürfen.
Das ist ein interessanter Aspekt, weil das Thema Übernahme und Übergabe natürlich immer wieder ein großes Fragezeichen birgt bei den Hörerinnen und Hörern. Jetzt hast du gesagt, die Kanzlei war etwas, das Wort weiß ich nicht mehr, angestrahlt.
Müde.
Müde, schön. Müde. Im Buch Band 1, 52 Runs, das übrigens heute, 16. Oktober, erscheint und auf ja, der Website 52-runs.com, aber auch bei so einem kleinen Online-Dienstleister Amazon erhältlich ist, ab heute, ja. Da gibt's auch ein Kapitel, das heißt, wenn dein Team nicht dein Team ist, war dieses etwas müde Team am Anfang natürlich das Team deines Vaters oder wie wurde dieses Team dann zu deinem Team?
Ganz ein wichtiger Aspekt, dass man natürlich als Fremder von einem sehr eingesessenen Team kritisch beäugt wird, als Sohn wirst du doppelt kritisch beäugt. Also das heißt, das war gar nicht mein Team am Anfang, da war ich halt der Sohn, der nichts kann, weil man kommt ja auch in so eine Kanzlei, wo lauter Fachexperten sitzen, auch wenn man ein bisschen studiert hat, wird man grundsätzlich mal als Nichtwissender betrachtet und das stimmt am Anfang auch, weil man halt in diese spezielle Materie reinwachsen muss. Und dieses ein Team zu meinem Team machen, das war ein Prozess, der über mehrere Jahre gegangen ist und der sicher recht schwierig war, der aber ein bisschen mir gezeigt hat, dass ich das von meinem Naturell oder vielleicht da irgendwie ganz gut gemacht habe, weil das war dann auch der Anstoß, wo ich gesagt habe, jetzt habe ich einmal eine Kanzlei gut übernehmen können, auch vom Sozialen und von der Teamfähigkeit und das wollte ich nochmal machen. Und das war sicher einer der Gründe, wo ich gesagt habe, wenn man die Kunden und das Team, also diese Key Stakeholder, wenn man die überleiten kann, das zu deinen Kunden und zu deinem Team werden, dann ist das Wichtigste beim Dienstleistungsberuf, weil du hast Kunden und Mitarbeiter und früher waren die Kunden wichtiger, jetzt sind die Mitarbeiter schon wichtiger.
Und wie viel des vorhandenen Teams war dann langfristig dabei und wie viel frischen Wind oder neue hat es im Team gebraucht, dass das dann in Summe zu deinem Team wurde?
Du, eigentlich, nachdem die Kanzlei, wie ich es übernommen habe, 6 Mitarbeiter gehabt, also wirklich ganz klein, die Mitarbeiter zum Teil Abfertigung alt und Jahrzehnte in der Firma, da haben die, und ich war nicht zum Glück nicht der unmöglichste Chef, da haben die schon gewusst, dass das der Weg in die Pension dort ist. Das heißt, ich habe niemanden verloren, aber natürlich war vor allem das Wachstum dann halt mit neuen Kräften zu gestalten. Und das Ziel ist natürlich, wenn man sowas übernimmt, war es schon etwas müde. Und der Vater war damals auch schon ja, über 70, da kann man nicht mehr erwarten, dass die große Motivation und der Druck dahinter ist. Insofern habe ich niemanden verloren. Ich habe es geschafft, jeden ein bisschen zu meinem Team zu machen. Und es gibt noch zwei Mitarbeiter, die jetzt immer noch bei mir sind. Alle anderen sind in die Pension gegangen. Also niemand ist weggegangen und gesagt, ich gehe zu dem anderen von dem Ursprungsteam. Eine ist immer noch da, obwohl sie schon in Pension sein könnte und hält mir immer noch die Stange, weil sie gern arbeitet. Und das ist irgendwie so, wo man sich besonders drüber gefreut, dass wer das so lange mit einem aushält.
Okay, das ist schön. Dann ist letztlich dann doch dein Team geworden.
Ist mein Team geworden.
Warum sind wir heute hier? Weil, Steuerberater ist ja ein Mangelberuf in Österreich. Ja, schwierig wahrscheinlich Mitarbeiter zu bekommen. Du hast was ganz Großartiges geschafft, nämlich in 10 Jahren dein Unternehmen mehr als zu verzehnfachen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Aber die Frage ist natürlich, wie geht das?
Wie geht das? Das kann man nicht so planen. Die Wurzel war sicher, dass ich bei dieser ersten Übernahme, die sicher die schwierigste war, weil man natürlich selber am wenigsten Erfahrung hat und weil natürlich auch das Team einen am kritischsten beim ersten Mal anschaut, dass ich gemerkt habe, das macht mir Spaß, das glaube ich halbwegs zu können. Die Fehler, die man gemacht hat, macht man beim ersten Mal und dann habe ich gesagt, das würde ich gerne nochmal machen. Habe aber dann meine Kinderchen, die waren noch klein gehabt und habe gesagt, ja, wenn die Kinder ein bisschen größer waren, das würde ich gerne nochmal machen. Also nicht mit dem Ziel, da jetzt irgendwelche Imperien aufzubauen, sondern mit dem Ziel, das darf ich gerne nochmal probieren, weil ich glaube, das kann ich halbwegs gut. Und habe dann 2016 die Chance bekommen, weil ich immer sehr aktiv in unserer Standesvertretung und überhaupt ein aktiver Steuerberater, glaube ich, zu sein, habe die Chance bekommen, in Amstetten die Kanzlei zu übernehmen mit einem Partner. Und das hat dann so super funktioniert und ich bin jetzt noch so zufrieden auch mit dieser Entwicklung dieser Kanzlei, dass sich dann das eine ergibt und dann denkt man sich, ja, da gibt's wieder was und dann baut man sich eine Strategie, wie man das vielleicht nach welchen Kriterien auch in eine Gruppe fassen möchte. Und so sind wir eigentlich gewachsen durch Übernahmen, organisch zum Glück auch und damit hat sich ein bisschen ergeben. Also die strategische Zielsetzung, wo man sagt, was möchtest du machen, das fängt dann erst nach der zweiten oder vielleicht dritten Kanzlei an, wo man sagt, na ja, was mache ich denn jetzt damit eigentlich genau? Vorher ist eher so, dass man sagt, man wächst ein bisschen rein und sagt, ich würde das gerne mal machen, weil es erfolgreich war und dann Spaß gemacht hat.
Mhm. Das heißt, auch im Bereich der Steuerberatung gibt es natürlich das Thema der Nachfolge. Ich vermute, es gab Kanzleien, wo es keine Nachfolge gibt und dort bist du dann eingestiegen.
Genau. Also es ist eine sehr überalterte Branche, eine Branche, die sehr im Umbruch steht, die ganze Digitalisierung. Was wir Steuerberater Digitalisierung nennen, ist ja noch nicht der allerletzte Schreiber. Das, wo man sagt, alles, was digital reinkommt, gibt es auch viele Kollegen, die das nicht mehr angegangen sind, weil sie schon zu alt, zu müde oder zu traditionell waren. Und ich habe schon mehr Kanzleien nicht gekauft als gekauft. Also ich werde auch immer wieder gefragt, ob ich nicht möchte. Und wir haben definitiv ein Nachwuchsproblem. Das erleichtert natürlich mögliche Übernahmen. Aber natürlich muss man auch sagen, was kauft man denn da eigentlich? Weil wenn du eine Firma kaufst, dann kannst du was angreifen. Bei uns kann man nichts angreifen. Du kannst einen Kundenstock kaufst und die können auch wieder schon sagen, kündigen. Also es ist insofern ein sehr doch erhöhtes Risiko dahinter, dass man da nicht Geld in den Sand setzt.
Die aktuellen Standorte sind wo?
Im Moment haben wir 6 Standorte, also Wels, Lambach, Linz, Amstetten, St. Pölten und Wien. Das heißt, entlang der Westachse, das ist immer da, wo die Wirtschaft in Österreich stattfindet, möchte ich sein. Salzburg fehlt mir noch ein bisschen, das heißt, ich habe noch immer offene Augen und Ohren und mein strategischer Plan war jetzt, der herausgereift ist zwischen Wien und Salzburg, da möchte ich sein und mit Partnern das erfolgreich führen und eine Größe bekommen, die uns auch ein bisschen zukunftssicher macht. Weil die ganz Kleinen werden aus meiner Sicht nicht überleben können.
Dann werden wir jetzt schauen, wie viele potenzielle Hörer auf der Achse Wien-Salzburg zuhören und sich dann melden bei dir. Ihr habt vor kurzem auch das Branding, den Namen geändert und auf Next Beratungsgruppe. Unter dem Namen tretet ihr nach außen auf. Wie war dieser Prozess der neuen Benennung sozusagen des neuen Brandings?
Sehr umfangreich, also nachdem wir ja im Zahlenbereich zu Hause sind, ich komme so ein bisschen aus der Strategieberatung, also mir ist das schon geläufig, wie man so Strategien aufbaut, aber das ganze Markenwesen ist dann doch die Stärke von meinem Bruder, der uns da super begleitet hat mit seinem Team. Das Schwierige ist natürlich, dass unser Job eigentlich personenbezogen ist und wir wollten bewusst die Personen aus den Namen raushaben, weil wir gesagt haben, bei einer gewissen Größe kannst du nicht immer die Name 1, Name 2, Name 3 Kanzlei sein und dann hast du an verschiedenen Standorten lauter verschiedene Namensmischungen der Partner da entsteht kein Zusammengehörigkeitsgefühl. Und dann ist die nächste Schwierigkeit, wenn man sagt, wir wollen keinen personenbezogenen Namen haben, wie kann man denn in unserer Branche ein bisschen dynamisch und zukunftsorientiert auftreten? Und da hat mir ein bisschen die Anleihe geholfen. Ich habe mit Kollegen im Jahr 2015 außerhalb dieser Ex-Beratungsgruppe eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gegründet, Wirtschaftsprüfung ist nicht Finanzamtsprüfung, sondern wir prüfen große Unternehmen, ob die Zahlen richtig sind. Und das ist die Next Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH. Und da hat der Kollege die Idee gehabt, dass er gesagt hat, ja, man steht ja eigentlich, bei jedem Projekt steht man schon wieder vor der nächsten Herausforderung. Also hast du eine Prüfung abgeschlossen, kommt die nächste daher. Und aus dieser Anleihe heraus haben wir die Next Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH gegründet, die auch jetzt super, der sehr gut geht wirtschaftlich und die jetzt auch mittlerweile 150 Großbetriebe betreut. Und ich habe dann gesagt, na ja, jetzt haben wir da eigentlich einen Namen, mit dieser Philosophie bin ich immer noch sehr gut und das wäre doch schön, wenn man diese Dynamik auch versucht, in die Steuerberatung umzusetzen. Und deswegen gibt es jetzt für den ganzen Steuerbereich die Next-Beratungsgruppe mit ihren 6 einzelnen GmbH-Gesellschaften, die dann immer Next-Steuerberatung wählt, GmbH und dann halt der nächste Name GmbH heißt. Und das tut uns sehr gut, wenn wir nach außen doch als einheitlich und größer auch wahrgenommen werden, was dann doch auch in der gesamten Abwicklung, in der Akquisition nützlich ist und nach innen auch ein bisschen Zusammengehörigkeitsgefühl gibt, dass man sagt, wir können zusammenhelfen, wir schaffen Ressourcenausgleich, wir können Mandate zu Mitarbeitern und andere Standorte verlegen und der Kunde sagt, ah ja, das ist next, das ist ja eh praktisch dasselbe. Und wir haben dieselben Rufnummern, dieselben E-Mail-Kontaktdaten, das heißt, es fällt gar nicht so auf, wo wer sitzt und das ist auch ein wichtiger Punkt, der uns in Zukunft einfach auch die Sicherheit gibt, dass man arbeitsteilig arbeiten können und die Ressourcen besser ausgleichen können.
Also damit ist das Unternehmen dann mit 6 Standorten auch im Außenauftritt konsolidiert worden. Ich habe gerade gesehen, auf den Visitenkarten 050 Vorwahlen heißt, alle Standorte haben die gleiche Vorwahl oder Rufnummer und mit den Durchwahlen kommt man zu den Mitarbeitern. Also das Rufnummer-Thema ist sicher auch so ein Hinweis, wenn es mehrere Standorte gibt, damit hat man die gleiche Rufnummer und es ist nach außen ein schöner Auftritt, der ist übrigens auch sehr schön gelungen und macht dann einen tollen Eindruck. Lass uns doch zu Kunden kommen. Ja, jetzt natürlich darfst du nichts über deine Kunden sagen. Also ganz allgemein, es geht ja sehr viel um Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer. Woran scheitern denn die am häufigsten? Ich denke, da hast du ja einen ganz guten Einblick, weil hoffentlich nicht oft, aber immer wieder auch Klienten dabei sind, wo es nicht klappt.
Das ist eine gute Frage. Ich habe selber bei der Wirtschaftskammer auch vortragen dürfen im Jungunternehmer-Service. Das heißt, ich kenne diese Sorgen der Jungunternehmer sehr, sehr gut und berate auch aktiv in diesem Bereich nach wie vor. Was ist das Problem? Das Kernproblem ist, dass viele Jungunternehmer zwar gute Ideen haben, aber über die Konsequenzen, wie das dann wirklich ablaufen soll, nämlich zahlenmäßig, sich zu wenig Gedanken machen. Das heißt, dieses Thema Businessplan, was sich ein bisschen langweilig anhört, ist so extrem wichtig, weil viele Kunden von mir oder Jungunternehmer dann kommen und sagen, ich möchte das und das machen. Und wenn man sagt, wie stellst du das genau vor, dann ist auf einmal leiser. Und dann, ja, wissen wir nicht. Oder wo von welchem Geld lebst du, was für Investitionsmöglichkeit hast, was ist dein Budget, was müssen wir investieren, was ist dein eigener Bezug, wie kannst du selber von diesen doch meistens ertragsschwachen Anfangsphasen zehren, dass man wirklich das in Zahlen gießt, die realistisch sind. Da ist fast das größte Problem, dass dieser Realismus oft nicht gegeben ist. Das ist für mich einer der Punkte, wo ich immer ermuntere, man muss nicht den perfekten Businessplan machen, aber wenn ich es am Papier nicht schaffe, wie soll ich es dann in einem echten Leben schaffen? Das echte Leben hat mehr Hürden als ein Blatt Papier. Und das Zweite, was ich dann auch oft sehe, ist ein bisschen, hört sich vielleicht böse an, dass die Einsatzbereitschaft auch da sein muss. Das heißt, wenn man sagt, ich bin gewohnt, vielleicht einen Teilzeitjob zu machen und dann will ich selbstständig sein, dann ist die Frage nicht, ob man 25 Stunden macht, sondern man sollte eher 60 machen. Und die Bereitschaft, dass man sagt, das mache ich gern, weil es für mich ist und ich habe dann einfach mehr zu investieren, die muss auch gegeben sein, weil mit einem Teilzeit-Input schafft man auch nur Teilzeiterfolge und Teilerfolge. Und wenn diese beiden Sachen zusammenpassen, dann habe ich bis jetzt ehrlicherweise primär Erfolgsgeschichten erlebt. Das heißt, durchdachter Plan von den Preisen über die Mengen, über das, was wirklich an Kosten anfällt, über das, dass ich sage, man kann einmal eine Zeit lang ohne große Entnahmen leben. Und wenn das gepaart ist mit einem Unternehmertum und einer Bereitschaft, sich einzusetzen, dann sind das für mich die Erfolgsstories, die dann passieren. Und die Kombination ist oft eine ganz wichtige.
Mhm. Da gibt es ja diesen schon etwas überstrapazierten Spruch, selbstständig ist selbst und ständig, aber ich glaube, der trifft es trotzdem am Punkt. Ja, also das ist nicht irgendwie ein Gag, sondern es ist selbst und ständig.
Der trifft schon und sogar, auch wenn der Vergleich, die Familie ist viel wichtiger als der Job, aber eigentlich sage ich auch, meine Kanzleien sind meine Babys nach meinen Kindern, weil wenn es denen nicht gut geht, kann ich auch nicht sagen, ich bin jetzt am Freitagnachmittag, interessiert mich nicht, sondern ich muss sagen, das ist auch meine Verantwortung und da muss ich dann Freitag, Samstag, Sonntag auch sagen, das geht mir was an, das ist nicht irgendwas Fremdes, wo ich sage, das muss irgendwer anderer lösen, sondern ich muss lösen. Und natürlich, Familie ist noch weiter vorne als der Job, aber wenn man sein eigenes Geschäft hat und sein eigenes Business hat, dann ist das trotzdem ein Teil von einem selber und da muss man sich kümmern, weil es ein Teil von einem selber ist. Und diese Erkenntnis, die muss halt bei manchen reifen, dass man nicht sagen, jetzt bin ich krank, jetzt geht nichts oder ich mag jetzt lieber wandern gehen und nicht arbeiten und sagen, ja, es ist eh deins, aber dann passiert halt nicht viel.
Mhm. Ich habe mir das Verhältnis angeschaut von Insolvenzen zu Neugründungen und in den Medien geht es ja immer normalerweise um Negatives. Mhm. Offenbar verkauft negativ mehr Werbesekunden, was ein bisschen traurig ist. In Österreich haben wir 2024 6.545 Insolvenzen gehabt, aber Neugründungen 36.700. Das ist der Faktor 5,6. Eigentlich sehr gut. Wenn man sich Deutschland anschaut, haben wir dort 21.800 Insolvenzen und knapp 600.000 Neugründungen, was der Faktor 27 ist. Das heißt, wenn immer wir davon hören, dass 6.500 Insolvenzen in Österreich letztes Jahr waren, wahrscheinlich knapp 1.000 davon von der Signa, dann ist der Faktor 5,6 immer noch sehr hoch. Warum wird denn das immer so negativ runtergezogen? Weil es gibt ein Gründertum in Österreich.
Ist eine gute Frage. Ich meine, so von der Mentalität und von den Hürden, die aufgebaut werden, gibt es vielleicht dynamische Länder. Das heißt, was in Österreich ich schon auch immer wieder mitbekomme, ist, dass dieses, wenn du einmal scheiterst, dann hast du ewig einen schwarzen Fleck auf der weißen Weste und das mag man nicht riskieren. Das ist in Österreich ausgeprägt, als vielleicht in Amerika, wo das Scheitern so irgendwie dazugehört und wer nie auf die Nase gefallen ist, ist gar kein Unternehmer. Das heißt,
sind wir da in Europa viel zu konservativ? Müssen wir uns da mehr zutrauen?
Eigentlich ja. Andererseits muss man natürlich auch sagen, das ist immer die Frage der Risikogestandpunkt. Die Amerikaner sagen, wir investieren in Startups und wenn es schief geht, dann ist es so. Und in Österreich ist es ein halber Kriminalfall oder ist es gleich ein viel größeres Problem. Wir sind ein bisschen sicherheitsorientierter, weniger risikofreudig und das spiegelt sich auch in dieser Relation, glaube ich, wieder. Aus meiner Sicht könnte noch mehr Dynamik da sein, aber ein bisschen sind wir halt trotzdem schon in einer gewissen Wohlstandsgesellschaft, wo einfach auch das Niveau schon so hoch ist, dass du sagst, wenn ich jetzt so viel mehr reinstecke, ist es dann noch der große Mehrwert. Also wegen dem Geld musst du fast nicht mehr Unternehmer sein, ganz offen gesagt, sondern musst du eigentlich machen, weil du sagst, ich will mein eigenes Geschäft aufbauen und ich will mich da einfach auch bewähren und bestätigen und was auf die Füße stellen. Und wenn man die Motivation hat, dann toppt das auch die Angst vor Insolvenzen und sonstigen Themen. Das überwindet die Hürden eher als die, die jetzt sagen, mal schauen, probieren wir mal, aber es muss eh nicht sein, bin ich eh so ganz zufrieden und habe mein Auskommen. Und mit diesem Feuer, dann brennt das Ganze besser und dann passiert mehr und dann sind die Erfolge dann eher da. Aber ja, du hast aber ganz recht, Österreich, auch Deutschland, wir sind eher diese Konservativen von der Grundeinstellung und alles, was so angloamerikanisch ist, da wird das Ganze viel weniger tragisch genommen, wenn du mal scheiterst.
Wahrscheinlich ist der größte Nutzen für die Selbstständigkeit die Freiheit des eigenen Schaffens sozusagen, sich die Zeit selbst einzuteilen. Ja, das kann dann oft zu einem Nachteil oder zu einer Hürde werden, aber der zweite Grund ist doch das Geld oder die Motivation, etwas mehr verdienen zu können. Womit kann man denn heute noch Geld verdienen? Mit dem Handel vielleicht schwierig, mit der Dienstleistung auch schwierig, mit dem Handwerk hat Gold einen Boden. Gibt's Branchen oder Trends, wo du sagst, da poppen jetzt doch einige neue auf und damit könnte es gut klappen?
Ja, Trends. Also jeder träumt, dass er einmal die richtige App programmiert und das Geld rinnt beim Fenster herein. Das heißt, das ist der Wunschtraum von vielen jungen Unternehmern, die sagen, einmal investiert und ich kann mich zurücklehnen und schauen, wie das Konto wächst. Aus meiner Sicht gibt es in allen von dir genannten Bereichen Riesenchancen, wohlhabend zu werden. Also ich habe Handelsfirmen in Nischen, wo man sagt, das ist ja veraltet und die machen Gewinne, wo sich mancher Startup-Unternehmer feuchte Augen kriegt. Im Dienstleistungsbereich, Rechtsanwälte, Notare, Steuerberater, andere Berater, auch da geht wirklich viel, es steht und fällt für mich wirklich, also es ist weniger branchenbezogen als personen- und leistungsbezogen, dass man sagt, die Guten können überall wohlhabend werden. Es ist wirklich dieser Punkt, wo man sagt, die nicht gut sind, werden nirgends erfolgreich sein und die Guten können überall erfolgreich sein. Das ist meine Überzeugung und da gibt es keine Klischee-Muster, wo man wen durchpressen muss, aber es gibt einfach so viele gute Ideen und wenn sich wer mit Herzblut über die Idee drüber traut, dann wird es ja Erfolg. Da bin ich nach wie vor überzeugt und kenne viele Erfolgsgeschichten. Man kennt natürlich auch, wie du richtig sagst, die Negative Stories dominieren die Nachrichten. Natürlich gibt es auch Pleiten, Pech und Pannen.
Mhm. Damit da nicht zu viele Pleiten, Pech und Pannen entstehen, aus deiner Sicht, welche Unternehmenskennzahlen sind denn besonders wichtig? Also wenn man jetzt so eine Bilanz anschaut, die ist dann voller Zahlen und Die jungen Unternehmerinnen und Unternehmer wissen da nicht, wo genau der Blick sich hinrichten soll. Gibt's 3, 4, 5 wichtige Kennzahlen, die passen müssen?
Gibt's schon, ist aber für mich sehr branchenspezifisch. Das heißt, die Frage ist immer, was das Ziel ist. Du hast verschiedene Blickrichtungen, wonach du den Unternehmen bewerten kannst. Ein ganz wichtiger Aspekt, der bei den jungen Unternehmen natürlich fast nie da ist, ist die Eigenkapitalquote. Also man muss schauen, wie stabil bin ich finanziert. Wenn man sagt, in einer Bilanz habe ich auf der linken, auf der Aktivseite Vermögenswerte und auf der rechten die Finanzierungsseiten, dann ist die Frage, wie viel davon schaffe ich mit Eigenkapital und wie viel, und das ist der ganze Rest, ist Fremdkapital. Und diese Eigenmittelquote, die ein Unternehmensleben lang eher wachsen sollte, da kann man gleich mal sagen, wie anfällig ist denn diese Unternehmung, wenn sie eine Bilanz macht, von Banken, von Risiken, dass er pleite geht. Und diese Eigenmittelquote oder Eigenkapitalquote, die ist super, wenn sie, oder sehr gut, wenn man mehr als 30-40% hat, ist aber ganz schön schwer zu erreichen, weil das muss man halt aufbauen. Das heißt, wenn ich sage, wie stabil ist ein Unternehmen, schaue ich mir die Eigenmittelquote an. Wenn ich sage, wie rentabel ist es, dann nehme ich eine Umsatzrentabilität, die schaue mir an, was ist der Umsatz, und schaue unten noch, was ist der Gewinn vor Steuern, und wenn ich das in Relation setze, dann bekomme ich einen Prozentwert raus, und der ist oft sehr branchenspezifisch. Es gibt Branchen, die da sehr hohe Prozentwerte haben, und andere wie ein Einzelhandel, der freut sich, wenn er 2-3% Rendite hat. Dafür muss sie ganz viel umschlagen mit ganz großer Häufigkeit. Und ein Dienstleister, der Einzelunternehmer ist, sage ich mal ein Arzt, der wird sagen, ja, da muss schon die Hälfte übrig bleiben. Also mit 50% Umsatzrentabilität, dann bin ich gut. Und der Einzelhandel wird sagen, wir schwimmen in Geld, wenn wir nur 10% hätten. Also die Rentabilität, wenn ich sage, wie gut bin ich denn im Ertragswesen, dann schaue ich mir die Umsatzrentabilität an. Das sind sicher zwar ganz wichtige Faktoren, wobei halt alle sehr beeinflussbar sind, weil es hängt vom Entnahmeverhalten des Eigentümers ab. Bin ich eine GmbH, bin ich ein Einzelunternehmen, auch die Rechtsform spielt herein. Und am Anfang würde ich wenig auf die Rentabilität schauen, sondern am Anfang geht es aus meiner Sicht darum, einmal zu wachsen. Bei der Umsatz alleine zwar Fantasie gibt, und viele Startups werden rein an den Umsatzwachstumsraten und an der Cash-Burning-Ratio, also wie viel verbrennst du Geld, wenn du wächst. Das ist für Startups das Wichtigste, aber der Umsatz ist Schall und Rauch. Wir leben alle nur vom Gewinn. Das heißt, wenn man sagt, ich wachse wie eine Rakete und produziere Verluste, dass mir irgendwann das Geld ausgeht, dann werde ich es auch nicht überleben. Und da muss man schauen, in welche Branche bist du tätig, wie stellst du das vor, bist der Projektentwickler, der den Exit haben möchte und dann noch größere verkaufen möchte und seinen Schnitt macht, oder bist du einer, der ein solides, konsequentes Unternehmen aufbauen möchte, das nicht verkauft werden soll, wo ich dann vorsichtig entnehme und mehr Geld drin lasse. Also sehr branchen- und zielabhängig, aber das sind die wichtigsten Kennzahlen, die ich mir anschauen würde, wenn ich sage, ich möchte einen Eindruck gewinnen von einem Unternehmen.
Okay, du hast es im Vorgespräch angekündigt, dass du sehr schnell sprichst und dann auch viele Zahlen, das ist spitze, weil noch nicht haben wir in 30 Minuten so viele Unternehmensdetails und Kennzahlen besprochen, klasse. Kurze Wiederholung, so die Eigenkapitalquote größer 40%, auf die Eigenkapitalquote schaue ich einmal. Ich habe mich dann oft gefragt, warum Banken eine Eigenkapitalquote von 5-7% haben, oder warum, oder stimmt es überhaupt, wenn jemand von Spar sagt, wir haben nur 2% Umsatzrentabilität? Genau das hast du jetzt erklärt. Ja, diese Milliardenumsätze mit 2% ist natürlich viel Ergebnis. Mhm. Und beim, weiß ich nicht, der Arzt mit einer Million Umsatz ist gut, wenn eine halbe bleibt, klasse.
So. Genau, also ich wollte damit beispielhaft ausdrücken, dass man einfach sehr auf die Branche und auf die Rechtsform schauen muss und dass man mit verschiedenen Blickwinkeln drauf schaut. Man sagt immer, ich schaue mir die Vermögenslage an, ich schaue mir die Ertragslage an und die Finanzlage, die dann auch wichtig ist für Gesellschaften. Wie schaust du mit der Cashversorgung aus? Weil wenn du dir die Insolvenzordnung anschauen würdest, siehst du im § 67 Insolvenzordnung, dass bei Kapitalgesellschaften die Überschuldung und die Zahlungsunfähigkeit Gründe sind, damit ich Insolvenz anmelden muss. Und zuerst erwischt dann immer die Zahlungsunfähigkeit, wie bei einer KTM, dass das Geld ausgeht. Und insofern ist auch die Cash-Situation dann wichtig, wenn ich eine GmbH oder Aktiengesellschaft bin. Und das sind die drei Dimensionen, die man sich praktisch anschaut, Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Und das hängt wiederum ab von der Rechtsform und von der Branche. Und so kann man eigentlich jedes Unternehmen recht schnell in einer gewissen ersten Einschätzung mal festhalten, wo gibt's denn da Potenziale. Und jede Branche tickt halt auch ein bisschen anders. Wie gesagt, der Handel mit 2-3% im Einzelhandel, Lebensmittel, da bist du reich, weil du halt solche Umschläge hast und solche Summen umsetzt. Und ein Arzt, der 2-3% Rendite hätte, kann gleich zuspielen am nächsten Tag.
Okay. Jetzt gehe ich davon aus, dass die häufigste Gesellschaftsform bei Neugründungen ist entweder Einzelunternehmen oder GmbH, vermute ich mal. Bei der GmbH hört man sehr oft, Also ich habe den Investmentbank bei mir im Ohr, der immer von dieser Holdingstruktur redet, ja, nämlich Holding drüber, darunter operative Gesellschaft. Macht es Sinn und wovor schützt es oder wofür ist diese Holdingstruktur gut?
Du, macht auf jeden Fall Sinn, wobei man immer sagen muss, es muss für den Einzelnen passen. Was ist der Hintergrund? Wenn du eine operative Gesellschaft hast, sagen wir, du hast eine GmbH, die ein Bauprojekt macht, wie jetzt Bauträgergesellschaften, dann hast du damit natürlich enorme Risiken, weil diese Hülle, die eine eigene Rechtsform ist, natürlich für Risiken, die sich durch den Geschäftsbetrieb ergeben, vollständig haftet. Und darum tendiert man in Risikobereichen dazu, dass man sagt, na, ich möchte die Gewinne möglichst schnell aus der Gesellschaft ausschütten, damit ich dieses Geld aus dem Haftungsfonds entziehe, weil wenn es dann schief geht, weil irgendein Fehler auftritt, dann wird das Ganze vom Massenverwalter verwertet und das Geld ist weg. Das Problem ist, wenn man sagt, ich mache das als natürlicher Mensch, der eine 100% GmbH unter sich hat, dann ist das Ausschütten sehr teuer, weil das 27,5% Kapitalertragssteuer verursacht. Und jetzt hat man natürlich überlegt, was kann man denn machen, dass man diese Steuerbelastung nicht trägt, und da gibt es den 10.1 KStG, Körperschaftsteuergesetz, der sagt, wenn du zwei Gesellschaften untereinander hängst, was man technisch mit einer Umgründung machen kann, dann ist der Geldtransfer von der operativen Tochter in die nicht operative Mutter mit 0% Steuer belastet. Weil sonst stell dir vor, eine Telekom oder eine OMV, wenn die in der 10. Ebene unten eine Tochter hätten und Gewinne ausschütten, dann würde bei einer Steuerbelastung von 27,5% gar nichts übrig bleiben. Es würde nie an die Spitze einer Pyramidenkonzernstruktur gehen. Und darum gibt's das, wenn man sagt, solange immer Kapitalgesellschaften untereinander Geld nach oben und nach unten transferieren, gibt's keine Ertragssteuerbelastung. Und damit hat man diese Holdingstruktur, die von Investmentbank auch propagiert wird, die man aber wirklich auch nur braucht, wenn man ein Risikogeschäft betreibt oder wirklich halt auch sehr sicherheitsaffin ist. Sagt man, okay, mach eine Holding, hänge deine Operative mit einer Umgründung drunter und schütte die Gewinne einen Stock höher. Und solange du das in Zeiten machst, wo der Himmel wolkenlos ist und alles ist gut, ist das auch nicht mehr anfechtbar. Das heißt, das Geld ist dann eine Ebene höher und kann auch bei einer Pleite der Untergesellschaft nicht mehr vom Massenverwalter zurückverlangt werden, solange der Bilanzgewinn rechtmäßig ohne Einlagenrückgewähr ausgeschüttet wird. Und das ist der Hintergrund, warum man das macht. Und dann hat die Holding kein Risiko, veranlagt das Geld oder gibt es einer Tochtergesellschaft, damit die wieder was Neues aufmacht. Und so kann man einfach eine steueroptimierte und auch risikooptimierte Unternehmensstrukturen aufbauen.
Mhm. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Hinweis, nämlich einer, der das Thema Sicherheit betrifft. Mhm. Bei der GmbH-Gründung haben wir ganz ähnliche Stammkapitaleinlagen, in Österreich 35.000 Euro, in Deutschland 25, in der Schweiz 20.000 Schweizer Franken und in Italien 10.000 Euro. Und damit ist aber auch dann die Haftung beschränkt, sonst wäre der Name ja nicht Gesellschaft mit beschränkt.
Genau, ist ein bisschen komplexeres Thema und wir haben seit 1.1.24 in Österreich diese Kapitalisierung der GmbH nur noch bei 10.000 Euro. Das heißt, vorher hat es gegeben die große mit 35 und hat so Gründungsprivilegierte mit 10.000 gegeben. Das hat man seit 1.1.24 komplett auf 10.000 reduziert. Das heißt, wenn du eine GmbH aufmachen würdest jetzt, dann ist 10.000 der Standard, davon 5.000 einbezahlt. Was ist der Hintergrund? Man sagt, dieses Stammkapital ist der Haftungsfonds und wenn jetzt in der Gesellschaft irgendwas passiert und du hast einmal die 10.000 geleistet, dann kann man eigentlich nicht mehr zum Eigentümer gehen und sagen, bitte zahl noch was ein oder gib mir noch mehr Geld. Und das ist die Feuermauer, die den Eigentümer davor schützt, dass die Gläubiger wie beim Einzelunternehmen, wo Haus und Hof auf dem Spiel steht, wieder nachschießen muss oder sein Privatvermögen verbrennen muss. Natürlich gibt's da viele Graubereiche, wo das Gesetz sagt, und das ist nicht mehr Einlagenrückgewähr, wenn du nachher durch unrechtmäßige, nicht fremdübliche Transaktionen das Geld wieder rausholst. Der Klassiker wäre, indem du zum Beispiel sagst, liebe GmbH, ich verkaufe dir mein altes Auto, das 1.000 wert ist, um 10.000 und hol mir das Geld so zurück. Dann sagt das Gesetz, na, das gilt nicht, bitte, du haftest jetzt privat für diese Differenz. Oder du sagst, der Klassiker ist eben was zu teuer kaufen, oder du sagst, ich vermiete mein privates Büro um einen fünffachen Preis an meine eigene GmbH und hole mir so das Geld wieder zurück. Dann sind es diese ganzen Todsünden, die unter dem Titel Einlagenrückgewähr laufen und die dann schlagend werden bei Insolvenzen, Unternehmensverkäufen, weil das auf alle Ewigkeit nichtig ist und nie wieder heilbar ist. Wird manchmal ein bisschen falsch oder zu oberflächlich beraten und zu leger gesehen, dass man sagt, na ja, überweist das Geld rein, am nächsten Tag zahlst du das wieder zurück bei der GmbH. Todsünde, und da wird manchmal auch das zu oberflächlich gesehen, weil es einfach auf alle Ewigkeit unheilbar ist. Und das ist dann wirklich ein Problem, wenn sich in der Struktur was ändert. Die beschränkte Haftung, wenn ich vielleicht kurz noch fertig dir das sagen darf, ist wirklich dann beschränkt auf diesen Einlagentopf, den du bezahlt hast, und den Bilanzgewinn, der drinnen ist. Natürlich, wenn du sagst, ich arbeite mein ganzes Leben lang in einer GmbH, sammle Millionen an Bilanzgewinnen an und dann passiert der große Haftungsschaden, dann ist der ganze Bilanzgewinn auch verbrannt, obwohl du sagst, warum nur 10.000 Euro? Na, der gesamte Inhalt der Hülle ist immer der aktuelle Haftungsfonds. Nur wenn du jetzt sagst, heute schütten wir alle Gewinne aus und morgen erfährst du, dass der Haftungsfall eingetreten ist und du kannst beweisen, dass du das nicht gewusst hast, dann bist du safe. Das heißt, es geht wirklich darum, auch das Geld immer von der Front in hinter die Front zu bringen. Und das macht man mit so einer Holdingstruktur.
Okay, super. Super Erklärung dieser Holdingstruktur. Damit war es für mich auch verständlich. Danke sehr. Und vor allem auch der Hinweis, 1.1.24 Stammkapital nur 10.000. Damit ist ja die GmbH noch leichter oder finanziell einfacher gegründet. Warum gründet dann irgendwer nur eine EU? Also Einzelunternehmen.
Was ist der Hintergrund, wo sich viele Kunden in der Praxis schwer tun, ist das Thema, dass eine GmbH so spröde ist, weil sie formalistischer ist. Das heißt, das Einzelunternehmen, wenn du, Rudi, sagst, ich mache ein Einzelunternehmen, sage ich, das ist super, du haftest mit deinem gesamten Privatvermögen, wenn du von den Eltern einen Bauernhof bekommst, der ist in deinem Haftungsfonds drinnen. Dafür geht das Ganze recht leicht. Du brauchst keinen Notar, du musst dir da Geld einzahlen. Du sagst einfach, ich melde dem Finanzamt mit dem Steuerberater mein Einzelunternehmen an und ich lege los und ich brauche nur eine Einnahmen-Ausgabenrechnung, keine komplizierte doppelte Buchhaltung. Das heißt, diese Hürde, 5.000 bis 10.000 Euro in die Hand zu nehmen, zum Notar zu gehen, das alles so formell in Verträge zu gießen, sich mit so vielen Themen auseinanderzusetzen, von der Beteiligungsfähigkeit bis zum Exit, bis über Firmenbuchfristen, das will der normale Gründer nicht haben. Der sagt, boah, das ist ja viel zu kompliziert, ich muss ja schauen, dass ich mein Unternehmen aufbaue. Wenn man dann in der Beratung aber die Vor- und Nachteile abwägt, ist man sehr oft bei der GmbH, weil es natürlich auch steuerlich viel spannender ist. Du musst da denken, wenn du jetzt sagst, ich habe ein Einzelunternehmen und du sagst, ich bin sehr erfolgreich und mache 100.000 Gewinn. Und dann sagst du, ich mag das Geld nicht haben. Ich habe vielleicht eine Wohnung, die vermiete und ich möchte das Geld drin lassen, damit das Unternehmen wachsen kann. Dann hast du steuerlich keine Chance, das zu trennen, sondern es werden 100.000 Gewinn komplett versteuert, bis zu 50% Steuerbelastung. Wenn du dasselbe in einer GmbH machst, dann hast du außerhalb des Vorteils, dass du sagst, mein Vermögen ist ja besser geschützt, das Thema, dass die GmbH nur 23% dafür Gewinne Steuerbelastung hat. Und du, wenn du sagst, ich bin der Geschäftsführer, dann hast du nur für deinen Geschäftsführerbezug deine persönliche Steuerbelastung. Das heißt, du kannst da aussuchen von 100.000 Gewinn, kann es drin lassen, nur 23% Steuer, bist du mehr als die Hälfte besser, kannst besser wachsen. Und wenn du sagst, ich kann als Geschäftsführer mit schlanken Bezug am Leben, dann hast du persönlich auch eine niedrige Steuerbelastung und die GmbH hat einen größeren Gewinnanteil, weil du der billige Geschäftsführer bist und diesen großen Gewinnanteil wird nur mit 23% besteuert und das kann man auch durchrechnen. Gibt es Studien, wie man das vergleichsweise mit GmbH und Einzelunternehmen darstellt und wenn du jetzt sagst, ich brauche Geld, weil ich wachsen will, ich investiere in Maschinen oder irgendwas, dann bist du nach 10 Jahren oft doppelt so groß wie das Einzelunternehmen in der GmbH, nur weil du einfach durch den Steuervorteil viel schneller wachsen kannst. Und damit hat die GmbH in Österreich eigentlich schon große Vorteile, den Haftungsschutz des Privatvermögens, aber auch die viel bessere Wachstumsfähigkeit im Vergleich zum Einzelunternehmen.
Jetzt hat die GmbH viele Vorteile, in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz, Italien, in den deutschsprachigen Ländern. Wir haben spannenderweise sehr viele Südtiroler Zuhörerinnen und Zuhörer. Zwei Fragen noch zur GmbH beziehungsweise zu den Steuern. Warum haben wir denn so hohe Steuern? Und wenn keiner diese hohen Steuern will, warum zahlt sie jeder? Ja? Also wir haben ja in vielen Ländern sehr hohe Steuern, aber ich kenne mittlerweile immer mehr und mehr reguläre Steuerflüchtlinge, die mir erzählen von was das Firmenfahrzeug in der Slowakei kostet, wie hoch die Einkommensbesteuerung in der Slowakei ist und der neueste Gag ist Dubai. Du musst nach Dubai. Geh nach Dubai, da ist viel besser. Ist das so?
Wie ist das so? Du musst da denken, also ich muss vorausschicken, wir Steuerberater sind auf der Gegenseite des Finanzamts. Wir kämpfen darum, dass die Steuern möglichst niedrig sind im Rahmen des gesetzlich Möglichen. Das heißt, wenn man sagt, mich interessiert das alles, ich mache alles schwarz, dann musst du sagen, dann bist du außerhalb des Rahmens des Gesetzes, dann solche Leute kann man nicht arbeiten, das ist verboten. Aber wenn du sagst, es gibt Steuergesetze, innerhalb dieses Rahmens hat man viele Bewegungsmöglichkeiten und die muss man halt möglichst geschickt nutzen, da braucht man einen guten Steuerberater. Das ist der erste Schritt. Wie schaut es im internationalen Vergleich aus? Slowakei, Flattex war lange Zeit, gerade in den 2000er Jahren ein großes Thema, weil es so nahe ist. Natürlich hat der Gesetzgeber das verstanden und gesagt, na ja, so leicht mache ich es dir nicht, wenn du die österreichischen Vorteile des Krankenwesens, der Schulen, der Kindergärten, der Müllabfuhr und des gesamten Standards haben möchtest, dann darfst du nicht die Steuern in der Slowakei zahlen. Und damit gibt es durch Doppelbesteuerungsabkommen regulativ das verhindert, dass man Rosinen pickt und sagt, ich möchte da leben, aber die anderen sollen mir das bitte zahlen, dass wir saubere Luft und sauberes Wasser haben. Das ist praktisch international natürlich sehr ein Fleckerlteppich. Es schafft die ganze Welt über die OECD, versucht hier diese Niedrigsteuerthematik in den Griff zu kommen, gibt es eigene Projekte, die fachmännische Begriffe wie BEPS haben. Das heißt, dass man sagt, Gewinne sollen nicht verlagert werden dorthin, wo es am billigsten ist, und die Leute sollen bitte die Steuern dort zahlen, wo sie ihren Lebensmittelpunkt haben, und das wird durch internationale Abkommen geregelt mit vielen Lücken. Warum ist Dubai spannend? Dubai ist dann spannend, aber auch nur dann, wenn man in Dubai produziert. Das heißt, was geht nicht zu sagen, ich verkaufe das Markenrecht der nächsten Steuerberatung nach Dubai und lease es zurück und transferiere so die Steuern nach Dubai, das würde nicht funktionieren. Wenn ich sagen würde, ich verlege die ganze Kanzlei mit Mitarbeitern, Autos und Computern nach Dubai, habe ich dort 0% Einkommensteuer. Also Dubai ist schon spannend. Der Gegenpreis ist, wenn du dort vielleicht irgendeinen Blödsinn machst, dann bist du in einem islamistischen Staat, der dir die Hand abhacken kann oder sonstige Sachen machen kann. Das muss man als Gegenpreis nehmen. Also die Fassade des Glitzerns und des Scheinens ist dann oft im Rechtssystem wieder ganz anders. Ich kenne Leute, die nach Dubai gegangen sind, deswegen. Das sind Leute, die vielleicht ein bisschen wenig Bindung nach Österreich haben und die sagen, ich würde es wirklich wissen, ich setze das um und lebe dort mein Leben. Die wenigsten halten es dann wirklich durch, aus reinen Steuergründen das Leben so stark zu verändern. Die meisten sagen, naja, ich möchte eigentlich schon da bleiben und machen bitte durch alle anderen Konstruktionen möglichst etwas Steuerschonendes, aber mich gleich in ein anderes Land zu begeben, ist dann oft die Steuer nicht der ausreichende Grund. Aber es gibt solche Länder, es wird immer schwerer und immer seltener, weil es internationale Projekte gibt, die sagen, alles was unter 15% ist, ist ein Niedrigsteuerland und wenn du dann irgendwas in Österreich reinholst, wird es mit Österreichsteuer besteuert. Und 15% ist dann gar nicht so wenig für das, dass die GmbH in Österreich nur 23% hat. Und die 8% haben schon viele dann auch Unternehmer, wo es um große Summen geht, dazu bewogen zu sagen, naja, 8% würde deswegen mein Leben ändern, wegen 8% Delta. Nein, will man nicht. Wie früher die GmbHs nur 30-34% war, glaube ich, vor meiner Zeit der frühere Körperschaftsteuersatz. Naja, wenn du sagst, weniger als die Hälfte, da würdest du vielleicht in Schwanken kommen. Aber bei 8% sagen die meisten dann, muss ich anders intelligente Lösungen finden, aber ich möchte nicht gleich in ein anderes Land gehen. Möglich ist es, aber es wird tendenziell immer weniger, weil man weltweit nicht will, dass dieses ins billigste Land ziehen und dort das Geld lassen. Das ist einfach nicht mehr gesellschaftlich erwünscht und wird immer enger, dieser Gürtel, dass man sagt, das soll immer schwerer werden.
Okay, das ist schön, dann bleibe ich in Österreich.
Bei uns ist es schöner.
Danke, du hast mir diese Illusion genommen, weil ich müsste ja über 50% der Lebenszeit dann zum Beispiel in Dubai verbringen. Von dort aus arbeiten und allein der kleine Steuervorteil, ein Münchner Autokennzeichen beim hochmotorisierten Achtzylinder zu fahren, ist also so, dass also diverse Asfinag-Kameras das Kennzeichen durchaus erkennen und dann auch sehen, wenn ich über 50% der Zeit in Österreich damit unterwegs bin und die Steuernachzahlung möchte ich dann auch nicht haben.
Ganz richtig, es war lange Zeit ein Sport zu sagen, Autoleasen in Deutschland, in München und hat es. Was ist der Hintergrund? Es gibt in Deutschland keine Normverbrauchsabgabe. Die Nova ist ein relativ großer Brocken, der ordentlich in den Kaufpreis reinspielt. Und die gesamten Autothemen sind in Deutschland viel besser als bei uns. Keine Luxustangente, also viele, viele Vorteile. Und das wurde in den 2000er Jahren sehr intensiv gemacht, bis der Staat draufgekommen ist und gesagt hat, naja, jetzt haben wir eigentlich doch gewisse Überwachungstools auf den Autobahnen. Die dürfen wir das Auto nur kurzfristig in Österreich bewegen. Machen sie das eh wirklich? Dann ist man draufgekommen, die Autos werden hier gefahren und gibt eigene Nova-Kontrollen, wo die Autobahnen gesperrt werden und alle durchgeschaut werden. Und das ist dann nicht ganz lustig und sehr teuer. Das heißt, das hat auch wieder aufgehört. Diese deutsche Leasing-Logik ist schon wieder fast weg, muss man ganz ehrlich sagen, weil das Risiko zu hoch ist und da Finanzstrafverfahren dann geführt werden. Und das ist dann oft auch wieder nicht wert.
Also ich könnte nur ungefähr 2 Stunden nachfragen, weil das Steuerthema ist einfach so interessant und so essentiell für die Unternehmen, aber dazu reicht dann die Zeit nicht, weil ich immer wieder Nachrichten bekomme. Mein Arbeitsweg ist 45 Minuten und mache den Podcast nicht länger. Aber eine allerletzte Frage habe ich noch, nämlich habe ich eine Frage vergessen oder gibt es noch einen steuerlichen Tipp oder was zum Thema Förderungen oder ein Thema, das du Jungunternehmerinnen und Unternehmern mitgeben willst auf den Weg in die ersten 52 Runs?
Was möchte ich mitgeben? Jeder kann erfolgreich sein, wenn er sich wirklich aus seiner Komfortzone bewegt und einfach sagt, ich bin bereit, dass ich jetzt einfach mehr Energie meines Lebens in meine Idee stecke. Und wenn man das hat und gleichzeitig nicht bei Selbstständigkeit gleich an das neueste, tollste Auto denkt oder an die ganze Hochglanzmaschinerie, sondern zu sagen, ich möchte mir das ehrlich und nachhaltig erarbeiten und ich bin bereit zu investieren und habe eine gute Idee und auch das gewisse Zahlenverständnis, dass ich Unternehmertum von den Zahlen her betrachte, dann sage ich, auf geht's, es ist genug Platz für alle da, der Erfolg ist wirklich holbar und die Energie, die Motivation und das Zahlenverständnis mit einem guten Berater, das ist wahrscheinlich der wichtigste Tipp und der ganze Feinschliff von den ganzen Tipps, den holt sich dann bei eurem Steuerberater. Gerne natürlich könnt ihr mich kontaktieren, gerne aber auch viele Kollegen und da kommt man dann im Zuge der unternehmerischen Tätigkeit drauf, wie viel Potenzial auch steuerlich zu holen ist, durch Umgründungen, durch die richtige Struktur und durch gute Tipps, die einfach dann ganz individuell maßgeschneidert gemacht werden müssen, wie ein Maßanzug, wie du das machst, wenn du sagst, jede Startup, jede Firma, jede Story ist individuell und ich sage, macht euren 53rd Run, auf geht's und alles Gute.
Super Schlusswort, finde ich klasse. Danke fürs Dabeisein. Danke, dass du uns so tief in die Welt der Steuern und Finanzen eingeführt hast und wenn es dann den Standort Wien und Salzburg vielleicht auch bald gibt, dann gerne eine weitere Folge, weil das Thema ist unglaublich interessant. Vielen Dank, lieber Dr. Herwig Pfaffenzell.
Danke, Rudi. Wien gibt schon, Salzburg ist ein Basteln.
Das war die neue Folge von 52 Runs. Das Buch zum Podcast ist erhältlich über 52-runs.com. Der Reinerlös aus diesem Projekt geht an die Wings for Life Rückenmarksforschung. Abonniert jetzt den Kanal und seid auch das nächste Mal wieder dabei.